Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei.
Wunderschönen guten Morgen an diesem dritten Adventssonntag. Bei mir vorne, halt es bei euch auch? Okay. Unser Techniker wird schauen, dass er das in den Griff kriegt. Vielen Dank an all die Leute, die immer da hinten sitzen, jeden Sonntag und die Technik machen. Es ist nicht nur dritter Adventssonntag und meine Kinder wissen auch ganz genau, es sind noch 6 Tage zum Schlafen, bis Jesus Geburtstagsparty hat. Es ist auch der dritte Sonntag unserer Predigtserie Weihnachten ist mehr, werde Teil einer einzigartigen Geschichte. Tobi hat die Predigtserie begonnen und hat über das Johannesevangelium gesprochen, das erste Kapitel, wo es heißt, und das Wort wurde Mensch. Und es wird erklärt, dass Jesus das Wort ist. Und Jesus ist Gott und dieser Gott ist Mensch geworden. Und was das bedeutet, dass plötzlich Gott als Mensch da war und man ihn anschauen hat können, man ihn besser erfahren hat können. Dann vorige Woche war Pastor Martin aus Linz da und hat über den Text gepredigt, wo die Hirten die Engel sehen, wo der Engel kommt zu den Hirten und verkündet ihnen, dass der Retter geboren ist. Und diese Botschaft hat bei den Hirten folgende Dinge bewirkt, hat uns Martin gesagt. Das erste war, sie haben eine Klarheit über die Botschaft gekriegt, sie haben es verstanden, es war für sie klar. Es hat Freude bei ihnen bewirkt. Es hat zu einem Erleben Gottes geführt. Sie sind zur Krippe gegangen und haben Gott erlebt. Und dieses Erleben Gottes hat dazu geführt, dass sie es dann weitererzählten. Sie sind dann ins Dorf gegangen und haben alle davon erzählt, dass sie den Retter getroffen haben. Heute geht die Geschichte weiter und mein Bibeltext für heute ist der Text, wo Josef einen Traum von einem Engel hat. Viele von euch, vermutlich die meisten, kennen diesen Bibeltext. Und der Vorteil, wenn man eine Predigtserie macht, ist, ich habe schon wochenlang gewusst, über was ich predigen werde. Ich habe den Text gelesen, habe andere Texte zur Weihnachtsgeschichte gelesen und ich habe dieses werde Teil einer einzigartigen Geschichte sehr ernst genommen. Ich bin da gesessen und habe mich gefragt, wie war das, was ist Josef durch den Kopf gegangen, wie war das und so. Die Evangelienschreiber lassen ja vieles aus und ich liebe Romane und Biografien, da kriegt man viele Details immer mit. Ja? Und das ist in der Bibel nicht ganz so mit, die Details. Ich habe Tobi erzählt, dass ich das so spannend fände, wenn ich einfach mehr wissen würde. Und er hat gesagt, es interessiert mich nicht wirklich. Man dachte, typisch Mann und wahrscheinlich ist das auch das mein Problem, dass die Evangelienschreiber Männer waren. Und deswegen haben die nicht aufgeschrieben, ob die Maria lockige oder glatte Haare gehabt hat, ob der Josef vielleicht eine krumme Nase gehabt hat oder nicht und wer was für Gewand angehabt hat. Eine Frau hätte das möglicherweise schon niedergeschrieben, das war ja wichtig für uns Frauen. Und was auch noch ist, Matthäus und Lukas schreiben mehr über die Weihnachtsgeschichte, aber sie schreiben jeder andere Sachen. Also Lukas schreibt zum Beispiel, dass der Engel zu Maria kommt. Matthäus schreibt, dass Josef einen Traum von einem Engel hat. Aber sie schreiben nicht beide das Gleiche. Und dann war es für mich ein bisschen schwierig herauszufinden, in was für einer Reihenfolge war das jetzt alles genau. Und jetzt habe ich halt nachgelesen und überlegt und mich gefragt, wie das wohl war und habe dann so meinen eigenen Kurzroman darüber geschrieben mit meinen Details, die ich da gern hätte. Und meine Versionen, nur für die Frauen unter euch, die es interessiert, wer die. Damals war es so, dass junge Leute, sehr jung für unseren Geschmack, eigentlich geheiratet haben. Mit 12 waren die Mädchen bereit für die Verlobung und mit 13 die Jungs. Das heißt, die meisten Mädels waren mit 13, 14 damals verlobt. Jetzt können wir annehmen, dass die Maria vielleicht halb so alt war wie ich, als sie verlobt war mit Josef. Das wäre das Logische gewesen. Mit 18, 19 wäre sie eine alte Jungfrau gewesen. Ja? Was uns extremst jung vorkommt. Aber ich glaube, in der Kultur damals, die haben nicht so hohe Lebenserwartung gehabt. Sie sind wahrscheinlich früher erwachsen worden als bei uns heute, wo manche das erst in den 30ern, 40ern machen. Manche schaffen es gar nicht. Ja. Ja, Tobi kauft gerne Geschenke, die er gerne hätte seinen Jungs, damit er damit spielen kann. Lego oder jetzt so ein Quadrocopter hat er, mit dem fliegt er hauptsächlich, gehört eigentlich im Team. Damals war eine Verlobung rechtlich bindend, das war ein Vertrag. Also der Bräutigam oder die Familie des Bräutigams hat schon den Brautpreis bezahlt. Also das war, die waren so ungefähr wie verheiratet, nur dass sie nicht zusammengelebt haben und haben keinen Sex auch nicht gehabt. Aber es war schon so fix wie verheiratet zu sein. Und die Verlobungen oder die Ehen wurden oft auch arrangiert. Also Liebe war nicht der Hauptgrund, um zu heiraten. Kann mitgespielt haben, kann aber sein, dass die Eltern des Brautpaares, dem war das egal, die haben sie gut verstanden, die Väter, und haben sie dann beim Bier ausgemacht, warum lassen wir die zwar nicht heiraten. Das heißt, wir wissen auch nicht, wie vertraut Josef und Maria überhaupt miteinander waren, obwohl sie verlobt waren. Ob da schon eine Freundschaft da war oder ob das fast nur Fremde füreinander waren, weil sie eben noch nicht verheiratet waren und noch nicht zusammengelebt haben. Und so eine Verlobung hat man auch nicht einfach lösen können, weil das war rechtlich bindend, da hat das eine Scheidung schon gebraucht. Also bei uns heutzutage, wenn man draufkommt, nein, ich will den doch nicht heiraten, dann war es das bei der Verlobung, war nicht so tragisch. Aber damals war da eine Scheidung schon nötig. Und so kommen wir jetzt zu unserer Maria, die vermutlich halb so alt ist wie ich. Die steht da, oder weiß ich nicht, macht Hausarbeit, sagen alle Kinder immer. Warum die immer putzt hat, weiß ich nicht. Aber alle Kinder glauben, die Maria hat Hausarbeit gemacht, wenn der Engel gekommen ist. Der Engel kommt zu ihr. Und ich stelle mir halt vor, mit 13, 14, 15 Jahren ist das schon krass. Einerseits hat ganz Israel hat gewartet auf den Erlöser. Und ich glaube, viele Mädchen haben auch irgendwie so, die Mutter des Erlösers zu sein, das war etwas ganz Besonderes. Nur ich glaube nicht, dass die Maria erwartet hat, dass der Vater Gott persönlich sein wird, sondern dass die vielleicht gedacht haben, das ist so wie früher die Könige in Israel waren, besondere Männer. Jetzt kommt der Engel zu ihr und verkündet ihr die gute Botschaft, du bist gesegnet. Und einerseits ist da diese große Ehre, ich darf die Mutter des Erlösers sein. Und dann das Fragezeichen, wie geht es, ich bin noch Jungfrau. Und das sagt sie dann auch dem Engel. Die hat sich da kein Blatt vor den Mund genommen und hat gesagt, über das kann man nicht reden. Ich bin noch Jungfrau, wie soll das gehen? Und der Engel sagt zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und das Kind wird von Gott gezeugt sein. Und ich weiß nicht, ob sie die Maria da wirklich so freien hat können. Wie ich das erste Kind haben wollte und dann schwanger war, ich habe mich richtig gefreut. Aber Bruder Maria, ich glaube, das war gemischte Gefühle, weil sie ist sehr jung und noch nicht verheiratet. In der Kultur war es, eine ledige Mutter zu sein, nicht lustig. Was würden ihre Eltern sagen, die übrigens die Evangelienschreiber mit keinem Wort da erwähnen? Was würde Josef sagen, wenn sie ihm sagt, du, ich bin schwanger und es ist nicht von dir? Das hat er gewusst, weil er war ja nicht dabei. Und der Engel sagt Maria etwas, was ich glaube, was für die Maria irrsinnig wichtig war. Und er sagt ihr, deine Verwandte Elisabeth, die unfruchtbar ist und die schon nach dem Wechsel ist, ist jetzt schwanger. Und das ist ein Wunder Gottes. Und wir lesen dann, die Maria hat ihre Sachen gepackt und ist zu Elisabeth gegangen. Ich glaube, die Maria hat jemanden gebraucht, mit dem sie über das alles reden hat können. Und ich glaube nicht, dass sie dann gleich zu Josef gegangen ist danach, sondern ich glaube, sie ist als Erste zu Elisabeth gegangen und hat sich angeschaut, ist die wirklich schwanger? Hat mit dieser Frau, die schon so viel Lebenserfahrung gehabt hat und mit dieser Frau, die ihr die Geschichte vom Engel auch geglaubt hat, geredet und hat da, ich glaube, das war seelsorgerisch für die Maria irrsinnig wichtig. Sie war noch so jung, so viele Fragezeichen, was kommt da jetzt alles auf mich zu? Ich bin noch nicht einmal verheiratet. Und sie war 3 Monate bei der Elisabeth. Und ich glaube, in diese 3 Monate hat die Maria so viel reifen dürfen, hat Kraft empfangen, hat jemand gehabt, der an sie geglaubt hat und ihr geglaubt hat. Und nach 3 Monaten, da war sich die Maria dann auch schon sehr sicher, dass sie schwanger ist, ist sie zurückgekommen. Und ich glaube, dass sie dann wahrscheinlich ein paar Gespräche führen hat müssen. Unter anderem mit Josef. Und es war, wir lesen, Josef hat ihr nicht geglaubt, die Geschichte mit dem Engel. Also damals haben sie es auch schon gewusst, dass Jungfrauen eigentlich nicht schwanger werden. Und Wenn du verlobt bist und du gehst fremd, ist es Ehebruch und wird bestraft wie Ehebruch. Das war eine ernste Angelegenheit. Und Josef, ich glaube, Josef ist nicht gut gegangen. Du hast ja Träume für dein Leben. Du erwartest was. Und dann ist das junge Mädchen, das du heiraten willst, und das sagt, dass sie ist von einem anderen schwanger. Und all deine Träume zerbrechen. Ich nehme an, der wird zumindest etwas über die Maria gehört haben und gedacht haben, das ist ein gutes, gläubiges Mädchen. Und jetzt sagt ihm die, sie ist schwanger. Sie hat sich in einen anderen verliebt und ist gleich mit dem ins Bett gegangen. Na super. Und er hat sie nie angerührt. Was soll er jetzt machen? Eine Ehebrecherin zu heiraten, war für einen aufrichtigen Juden undenkbar. Und in diese Situation hinein fängt jetzt unser Bibeltext an. Das ist in Matthäus Kapitel 1, das erste Buch im Neuen Testament, ab Vers 18. So, Matthäus Kapitel 1, ab Vers 18. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Josef hat ein Problem gehabt. Wie geht er jetzt mit der Situation um? Es hat zwei Möglichkeiten gegeben. Ehebruch war Verbrechen. Er kann es auf einen Prozess ankommen lassen, der aber die Maria in der Öffentlichkeit bloßstellen wird. Oder er kann versuchen, eine möglichst wenig aufsehenerregende Scheidung zu bewirken, dass der Vertrag aufgelöst wird, Brautpreis vielleicht sogar zurückgegeben wird und die Maria könnte dann ihren Geliebten sogar noch heiraten. Dann wäre der richtige Vater ihr Mann, wäre wahrscheinlich alles besser. Und das war der Plan, den Josef gehabt hat. Und ich glaube, wir wissen nicht viel von Josef, aber die paar Sachen, die wir sehen in der Bibel, sind, finde ich, sehr beeindruckend. Ich glaube, Josef war ein Mann, der das Richtige tun wollte, aber auch auf die richtige Weise. Und so hat sie eher überlegt, ich werde nicht den Weg der Rache gehen, der ihm auch zugestanden wäre, wenn seine Verlobte fremdgegangen ist, sondern er wird den liebevolleren Weg gehen. Und die Maria, wenn die dann eine ledige Mutter ist, hat eh noch genug zum Aushalten. Und während er darüber nachgedacht hat, wie er wahrscheinlich diese Verlobung am besten auflösen kann, geschieht Folgendes. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seine Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau, Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Der Traum, den Josef gehabt hat, der muss sehr beeindruckend gewesen sein. Das war nicht so ein Traum, den du am nächsten Tag nicht mehr genau weißt, was das ist. Weil wie Josef aufgestanden ist, heißt, er ist aufgestanden und hat gemacht, was der Engel gesagt hat. Und das kommt uns vielleicht so ja, nebensächlich vor. Aber das hat bedeutet, wenn Josef die Maria heiratet, dass er seinen guten Ruf als aufrichter Jude verliert. Die Leute werden bemerken, dass die schon länger schwanger ist. Und was sagt es dann über ihn aus? Also er war bereit, dass er seinen Ruf opfert. Das Zweite war, im Gegenzug zu dem, was die Leute eigentlich dann über ihn gedacht haben, er hat die Maria nicht angerührt. Das ist auch nicht unbedingt das, was sich junge Männer vom ersten Ehejahr erwarten, verheiratet zu sein und trotzdem enthaltsam leben zu müssen. Aber Josef ist auch da gerade gegangen. Und Das dritte war, er hat die Vaterschaft für Jesus übernommen. Er hat ihm den Namen gegeben. Und der den Namen gibt, nimmt die Vaterschaft für das Kind an. Er hat gesagt, ich werde als Vater auf dieser Erde für dieses Kind sorgen, auch wenn es nicht meins ist. Und das hat Josef noch irrsinnig viel gekostet. Das hat bedeutet, dass er zum Flüchtling werden wird. Er wird sein Land verlassen müssen, seine Verwandtschaft. Er geht nach Ägypten in ein Land, dessen Sprache er nicht spricht, die nicht einmal denselben Gott verehren wie er. Er lässt seine Karriere zurück, seine Zimmermannswerkstatt, all das lässt er zurück, weil er gesagt hat, okay, ich nehme diesen Auftrag Gottes für mich an. Und ich bin echt beeindruckt von diesem Josef, der bereit war, das Richtige zu tun und wie ein, also als ganzer Mann dazu einfach gestanden ist zu seinen Entscheidungen, auch wenn es ihn viel gekostet hat. Und ich glaube, dass sich Glaube, ein starker Glaube auch darin zeigt, wie viel bereit ist, dieser Glaube auch zu leiden. Und das können wir auch bei Josef sehen. Er ist den Weg gegangen, auch wenn es nicht einfach war. Und so sehr mich aber die ganze Geschichte rundherum zu dem Thema interessiert, ist mir eins bewusst worden bei der Vorbereitung zur Predigt. Das, wenn ich mir das so vorstelle, hilft mir das vielleicht, dass das alles lebendiger wird. Aber es ist nicht wichtig. Es gibt drei Dinge, die im Evangelisten Matthäus wichtig waren und die auch für uns wichtig sind und die sind alle im Text. Und diese drei Dinge sind erstens die schwangere Jungfrau, zweitens der Name Jesus und drittens der Name Immanuel. Fangen wir an mit der schwangeren Jungfrau. Matthäus erwähnt in diesem Text zweimal, dass die Maria Jungfrau war und schwanger war. Und auch Lukas schreibt darüber, dass die Maria noch Jungfrau war und schwanger. Und die Maria sagt zum Engel, wie soll das gehen, ich bin noch Jungfrau. Und der Engel sagt zu Maria, bei Gott ist nichts unmöglich. Von der schwangeren Jungfrau lernen wir, bei Gott ist nichts unmöglich. Oder anders ausgedrückt, bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Das war für die Maria richtig und das ist für uns heute immer noch wahr. Bei Gott ist alles möglich. Das ist der Gott, der das Universum geschaffen hat, der das Meer geteilt hat, der Wasser in der Wüste gibt, der Tote auferweckt, Blinde heilt, Lahme gehen. Dieser Gott hat Leben im Körper einer Jungfrau geschaffen. Und dieser Gott, dem ist auch alles möglich heute hier bei uns. Und selbst du bist nicht ein zu großes Hindernis für ihn. Oft geht es mir so, dass ich das zwar alles glaube, aber das Gefühl habe, bei mir nicht, in meiner Situation nicht. Aber selbst ich und selbst du, wir sind kein zu großes Hindernis für diesen Gott, dem alles möglich ist. Deine Situation ist nicht zu kompliziert, nicht zu verfahren, nicht zu endgültig. Nicht einmal Tod hat das letzte Wort bei dem Gott, dem alles möglich ist. Also die schwangere Jungfrau zeigt uns eins, bei Gott ist alles möglich, das ist fix. Das zweite ist der Name Jesus. Im Vers 21 sagt der Engel zu Josef, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Der Name Jesus ist die griechische Version vom hebräischen Jeshua und Jeshua bedeutet Jahwe rettet. Jahwe war der Name, den früher die Juden, mit dem früher die Juden Gott angebetet haben, aber irgendwann haben sie dann das Gefühl gehabt, der Name ist so heilig, wir wollen diesen Namen Jahwe nicht mehr aussprechen, nicht verunreinigen und deswegen haben sie Jahwe immer mit der Herr ersetzt. Also bedeutet dieser Name Jesus, Gott, der Herr rettet. Und dieser Name war die Bestimmung, das war die Bestimmung für dieses Baby, das die Maria bekommen hat. Er ist der Retter dieser Welt. Er kommt, um zu retten. Er kommt nicht, um ein süßes Baby in der Krippe zu sein. Er kommt, um dich und mich zu retten. Aber wie kann es sein, dass dieses Baby der Retter sein kann? Das liegt an zwei Dingen. Das erste ist, Jesus hatte die Maria als irdische Mutter. Was bedeutet, er war ganz Mensch. Er war so Mensch wie du und ich. er war all dem, was wir ausgeliefert sind, auch ausgeliefert. Und vor allem, er war versuchbar und er hatte die Möglichkeit zu sündigen, so wie wir es auch haben. Und obwohl Jesus ganz Mensch war, war er der Einzige, der unschuldig geblieben ist. Ich habe Schuld in mein Leben auf mich geladen, du hast Schuld auf dich geladen. Wir sind schuldig, aber Jesus war ganz unschuldig, der einzige Mensch, der ganz unschuldig war. Und das Zweite ist aber, Jesus war nicht nur Mensch, sondern weil der Heilige Geist dieses Kind gezeugt hat, war Jesus auch ganz Gott. Nicht ein Halbgott, wie es in der griechischen Mythologie ist, wenn Gott und Mensch zusammenkommen. Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Und dass er ganz Gott war, bedeutet, dass er auch Autorität hatte, göttliche Autorität. Und so konnte Jesus, als er dann später als unschuldiger Mensch am Kreuz für die Schuld gestorben ist, die er nicht gehabt hat, in seiner Autorität anderen die Schuld vergeben und zum Retter werden. Er hatte die Autorität, uns Sündenvergebung zuzusprechen, weil er ganz Mensch und ganz Gott war. Nicky Gamble erklärt es in einem sehr tollen Beispiel, das ich so eindrücklich finde. Und zwar erzählt er von zwei Freunden, die gemeinsam studiert haben und die wirklich gute Freunde waren. Und nach dem Studium schlägt einer die Karriere als Richter ein. Und der andere versucht sich in anderen Dingen reich zu werden und hat einen wirtschaftlich großen Misserfolg. Und um den auszugleichen, beginnt er zu betrügen. Und es kommt, wie es kommen muss. Der Betrüger landet vor seinem Freund, dem Richter. Und alle fragen sich, was wird jetzt passieren? Wird der Richter Recht sprechen? Oder wird er zu seinem Freund stehen? Was macht er? Verratet er die Gerechtigkeit oder verratet er die Freundschaft? Der Richter verurteilt seinen Freund zu einer angemessenen, aber immens hohen Geldstrafe, die seinen Freund finanziell ruinieren wird. Und spricht Recht. Er legt seine Robbe ab, geht zu seinem Freund und gibt ihm einen Scheck über die Summe der Strafe. Er hat Recht gesprochen und er ist zur Freundschaft gestanden. Die Frage ist, wird der Betrüger den Scheck annehmen? Und das hat Jesus am Kreuz für uns getan. Es war Recht, das gesprochen worden ist. Die Schuld, die sie, diese Menschheit auf sich geladen hat, hat ein Urteil verlangt. Aber Jesus hat, so wie der Richter gesagt hat, ich bin bereit, den Preis zu zahlen, hat Jesus den Preis bezahlt. Und Jesus hält uns einen Scheck hin. Und die Frage ist heute, bist du bereit, diesen Scheck anzunehmen? Dieser Gott, dem alles möglich ist, ist gekommen, um dein Retter zu sein, um dich von deiner Schuld zu erretten. Bei Gott ist alles möglich und er ist dein Retter. Der dritte Punkt in diesem Text ist der Name Immanuel. Der Engel zitiert eine Prophezeiung aus dem Propheten Jesaja. Und da sagt er, seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Als Gott, als Jesus Mensch geworden ist, hat dieser Name Gottes eine neue Bedeutung bekommen. Gott ist mit uns. Gott hat richtig unter den Menschen gelebt. Sie haben ihn sehen und angreifen können. Aber es war nicht nur damals Jesus mitten unter uns, das gilt auch noch immer heute. Und manch ein Schnelldenker unter euch wird sich vielleicht fragen, und warum hat Jesus dann Jesus geheißen und nicht Immanuel, wie es prophezeit worden ist? Ich glaube, das liegt daran, weil die Bestimmung Jesus zuallererst war, die Menschheit zu erretten. Und andere Namen war eine Erklärung noch dazu, was Jesus, was Gott noch ausmacht. Er war der Retter der Menschheit, aber er war auch der Gott ist mit uns. Und Tobias hat schon vorgelesen, Jesaja hat noch weitere Namen prophezeit über Gott. Das waren wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. All das hilft uns zu erkennen, wie Gott in seiner Fülle ist. Aber zuallererst war die Bestimmung von Jesus, Retter der Welt zu sein. Und etwas, was ich interessant finde, ist, im ersten Kapitel hält Matthäus diese Worte fest, wo der Engel sagt, sein Name wird sein Immanuel, Gott ist mit euch. Und die letzten Worte, die Matthäus schreibt in seinem Evangelium, sind, Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es hat nicht nur gegolten, als Jesus gelebt hat, es gilt noch immer, siehe, ich bin bei euch. Das gilt hier, das ist jetzt da. Dieser allmächtige Gott, dem nichts unmöglich ist, bei dem alles möglich ist, der gekommen ist, um dein Retter zu sein, der ist hier, heute, bei uns und auch morgen bei dir. Er ist bei dir. Gott, dem alles möglich ist, ist gekommen, um dein Retter zu sein. Und er ist bei dir. Die Frage ist jetzt, was machen wir mit dieser Information, dass Gott alles möglich ist, dass er unser Retter ist und dass er bei uns ist? Was macht es in unserem Leben? Die erste Frage, die da ist, ist, wo brauchst du diesen allmächtigen Gott in deinem Leben? Wo brauchst du sein Eingreifen? Wo brauchst du das, es zu erleben, dass Gott alles möglich ist? Wir wissen nicht genau, wie Gott handelt und was er tut, aber wir wissen, er ist gut und er hat gute Pläne und deswegen wollen wir zu diesem allmächtigen Gott immer wieder kommen und ihm das sagen, wo wir sein Eingreifen brauchen. Das zweite ist, kennst du Gott als deinen persönlichen Retter? Hast du den Scheck schon angenommen? Wenn du das noch nicht getan hast, ist vielleicht gerade heute der Tag, wo es für dich dran ist und zu sagen, okay, ich nehme diesen Scheck an, ich nehme es an, diese Vergebung meiner Schuld. Und ich lasse Jesus nicht nur das Baby in der Krippe zu sein, ich lasse Jesus auch den König in meinem Leben sein. Wenn du das schon alles gemacht hast, dann ist es für dich vielleicht dran, wie die Hirten zu sein und es weiterzuerzählen, dass es da einen Gott gibt, bei dem alles möglich ist und der als Retter gekommen ist. Dass auch andere Menschen diese gute Botschaft, die Weihnachten beinhaltet, erfahren. Mir hat gestern eine Freundin gesagt, dass ihr Sohn aus dem Kindergarten heimgekommen ist und ganz entsetzt war und gesagt hat, wir haben im Kindergarten über Weihnachten geredet und die Kinder haben alle gesagt, es geht um Geschenke. Keiner hat gewusst, dass Jesus Geburtstag hat. Keiner hat es gewusst. Und es ist traurig, wenn in einem christlichen Land die Kinder nicht mehr wissen, dass Jesus an Weihnachten Geburtstag hat und dass wir feiern, dass Rettung gekommen ist für uns. Und nicht nur, dass wir einander beschenken mit irgendwelchen Dingen, die wir vielleicht gar nicht wirklich brauchen. Und das Dritte ist, Gott ist mit uns. Das bedeutet, er ist bei uns. Und Weihnachten, weiß ich, ist nicht für alle ein schönes Fest. Es gibt für viele Leute, die gerne im Dezember aus ihrem Kalender streichen würden, weil sie vielleicht nicht eine Familie haben, weil sie das alles, was in diesem Fest gefeiert wird, gar nicht im Leben haben und weil ihnen das bis rauf steht. Aber auch wenn es bei dir jetzt nicht der Zeit der Freude ist, Gott ist bei dir und Gott möchte in deinem Leben einen Platz haben. Und die Frage ist, geben wir Gott Raum in unserem Leben? Lassen wir ihn einen Platz haben, sodass wir diese Zusage, dass er bei uns ist, auch wirklich erfahren können? In unseren schlechten Zeiten, in unseren Tälern, aber auch in den guten Zeiten, lassen wir ihn König sein in all unserem Leben. Der Gott, bei dem alles möglich ist, der ist als dein Retter gekommen und er ist heute hier bei dir. Und er ist morgen, übermorgen und bis in alle Ewigkeit da. Und sein Angebot mit dem Scheck gilt für uns alle. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du als Retter in diese Welt gekommen bist. Und dass bei dir nichts unmöglich ist, dass bei dir alles möglich ist und dass du in unser Leben kommst, um es zu verändern, um uns Hoffnung, Zukunft und Perspektive zu geben. Und ich danke dir, dass du mitten unter uns bist und dass wir dich deswegen erfahren und begreifen dürfen. Und dass du mit uns gehst, in unseren Höhen und Tiefen, dass du uns nicht loslässt, dass du uns bei der Hand hältst. Und dass dein Angebot der Sündenvergebung immer wieder neu gilt. Danke für deine große Liebe, die wir an Weihnachten sehen dürfen. Amen.
Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steyr.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.